Und dann, als klar war, dass ich mein Studium jetzt beende, war die Frage so, okay, soll ich jetzt einfach weiterarbeiten und noch mehr Geld verdienen, damit ich das Geld für Dinge ausgeben kann, die ich gar nicht brauche oder will? Das war jetzt keine intensive Vorbereitung. Ich habe nicht trainiert oder sonstiges. Ich habe nur ein paar kleine Radtouren gemacht, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Vielleicht auch wichtig zu erwähnen, in Europa habe ich kein einziges Mal in einem Hotel geschlafen oder in einem Hostel, sondern habe ausschließlich im Zelt geschlafen, hatte ein Budget von 7 € pro Tag. Der wichtigste Tipp ist, fahr los.
Petra, warst du schon einmal im Iran?
Nein, war ich noch nie.
In Indien?
Nein, auch nicht.
In Peru?
Peru war ich auch noch nicht, aber ich war schon einmal in Ecuador. Aber wie kommst du auf genau diese Länder, Matthias?
Weil der Iran, Indien, Peru und übrigens auch Ecuador 4 von insgesamt 36 Ländern sind, durch die die Radweltreise unseres heutigen Gastes führt.
Von wie vielen zurückgelegten Kilometern reden wir denn da eigentlich?
Meine Gesprächspartnerin, die Leonie Kolberg, ist vor mittlerweile 3 Jahren einfach drauf losgeradelt und hat seither Europa, weite Teile Asiens und bald ganz Südamerika durchquert und dabei rund 45.000 Kilometer zurückgelegt, habe ich mir ausgerechnet. Das sind ein paar tausend Kilometer mehr als der Erdumfang. Und das auf 2 Rädern, ohne Elektromotor und einen großen Teil davon allein. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres FZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler.
Und ich bin Petra Tempfer und ich bin schon sehr gespannt auf diese Radweltreise und auf Leonies Geschichte. Vor allem auch darauf, wie sie auf die Idee gekommen ist, einfach auf ihr Rad zu steigen und auszusteigen quasi.
Begonnen hat die Reise zu zweit, aber dann, das soll uns die Leonie am besten selber erzählen. Ich habe sie via Zoom mitten in den Anden erwischt, auf halbem Weg von Argentinien nach Kolumbien. Und wir hatten Glück, dass sie dort gerade eine stabile Internetverbindung hatte. Mitten in der Wildnis, muss man fast sagen. Guten Morgen, Leonie. Bei dir ist es gerade 7:30 in der Früh, bei mir schon Nachmittag. Deine Radtour ist ja alles andere als gewöhnlich. Du fährst ja fast um die halbe Welt und das seit mittlerweile 3 Jahren. Wo bist denn du bis jetzt überall durchgekommen?
Also, ich bin in Deutschland gestartet, nach Österreich, Italien, Schweiz, Slowenien, basically ganz Europa bis Griechenland, über Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Pakistan, nach Indien, Nepal und dann ging es nach Zentralasien, das heißt Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan. Von dort relativ spontan einen Flug zurück nach Skandinavien gebucht, um mit meinen Eltern Urlaub zu machen. Dann Skandinavien geradelt, zurück nach Deutschland und dann im Januar nach Südamerika geflogen und seitdem hier in Südamerika unterwegs.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich sehe da auf den Fotos dich mit deinem Rad, hinten 2 Taschen, vorne 2 kleine Taschen, in der Mitte noch eine Tasche. Was ist da alles drin? Was hast du alles eingepackt? Und vor allem, was hast du bewusst nicht eingepackt?
Alles, was man zum Überleben braucht und ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also klar, die ganzen Basics. Ich habe einen Kocher, ich habe einen Topf, ich habe ein Zelt, Schlafsack, all diese Sachen, die man braucht. Ich schlafe, ich würde sagen, 90% der Zeit im Zelt. Kleidung für Four Seasons, also Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Regen, alles dabei. Und dann noch ein paar Luxusartikel, die das Leben ein bisschen komfortabler machen, wie zum Beispiel ein E-Reader, ja, eine Bluetooth-Box, mit der ich Musik hören kann. Was ich ausgepackt habe aus meinem Gepäck, ist ein Campingstuhl, ein Laptop, Ukulele, all solche Dinge haben sich herausgefiltert, dass ich die nicht unbedingt brauche und dann lieber weniger Gewicht mit mir rumschleppe.
Es mag vielleicht banal klingen, aber ich nehme an, die tägliche Hygiene ist schon auch ein Thema, wenn man so lange unterwegs ist ohne Hotelzimmer.
Ja, das hängt natürlich immer ganz davon ab, wo ich unterwegs bin. Es gibt Länder, die haben unfassbar viel Wasser, das heißt Seen, Flüsse, die nutze ich gerne, um mich zu waschen. Das macht tatsächlich auch mehr Spaß, als unter einer Dusche zu stehen. Ansonsten, ja, mittlerweile checke ich halt schon einmal die Woche irgendwo ein, um zu duschen. Das tut gut. Und früher habe ich so Webseiten wie Warm Showers, das ist eine Plattform ähnlich wie Couchsurfing, genutzt. Das ist eine Fahrrad-Community weltweit, wo Leute ihre warme Dusche anbieten und dann wirst du gehostet. So pflege ich mich.
Wie viel Vorplanung ist dabei und wie viel Spontanität?
Ich plane überhaupt nichts. Also ich plane immer so einen Tag im Voraus vielleicht und hier kannst du auch fast nichts auf Google Maps finden. Hier musst du vor Ort sein und gucken, wo ist das Schild Hospedare, und dann klopft man da an und fragt, wie teuer ist der Raum. Also das kann man gar nicht so wie in Europa irgendwie pre-booken und auch nimmt den Spaß heraus, Sachen zu intensiv zu planen. Ich überlege, welchen Weg ich einschlage für die nächste Woche, und dann jeden Abend liege ich im Zelt und plane ungefähr für den nächsten Tag, um eine Idee zu haben.
War auch die Idee zu dieser Radweltreise eine spontane ursprünglich? Bist du aus einer Lust und Laune heraus gestartet oder hast du dir das schon gut überlegt?
Ja, da war schon ein bisschen mehr Tiefe drin, aber Lust und Laune spielt auf jeden Fall auch mit rein. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Samen für so ein Abenteuer schon früh gepflanzt wurde in meiner Kindheit, weil ich immer mit meinen Eltern Zelten gefahren bin. Klettern, Kanufahren, all diese Dinge waren Teil unseres Lebens, sind Teil unseres Lebens. Dann bin ich in die Stadt gezogen und während meines Studiums habe ich die ganze Zeit gearbeitet. Und seitdem ich 16 bin, habe ich eigentlich immer in einem Arbeitsverhältnis gestanden. Ich habe in der Zeit viel Geld angespart, habe in der 6er-WG gewohnt und schon immer das minimale Leben bevorzugt. Und dann, als klar war, dass ich mein Studium jetzt beende, war die Frage so, okay, soll ich jetzt einfach weiterarbeiten und noch mehr Geld verdienen, damit ich das Geld für Dinge ausgeben kann, die ich gar nicht brauche oder will? Und dann kam dieser Gedanke, okay, eigentlich wäre es cool, wenn ich jetzt mal komplett frei sein könnte für längere Zeit. Und dann habe ich einen Film gesehen, der heißt Anderswo, allein in Afrika. Das ist von einem Menschen aus Freiburg, der durch Afrika geradelt ist. Und das war dann so der letzte Tropfen, den es brauchte, damit ich gesagt habe, okay, ich kündige den Job nach meinem Studium, ich kündige meine Wohngemeinschaft und ziehe aufs Fahrrad. Ja, also es war so die Idee, wie kann ich ein Leben kreieren, was möglichst lange Freiheit generiert und wodurch ich halt möglichst wenig Geld ausgebe, damit ich auch mit den Ersparnissen so lange wie möglich klarkomme, und was halt nachhaltig ist und Abenteuer und ich die Welt entdecken kann. Ich habe vorher noch nie Europa verlassen, und genau, das waren alles so Dinge, die damit reingeflossen sind.
Deine Weltreise hast du also in erster Linie aus deinem Ersparten finanziert?
Die ersten 2 Jahre habe ich ausschließlich von diesen Ersparnissen gelebt. Jetzt auch zwischendurch war ich 3 Monate, bevor ich nach Südamerika gekommen bin, in Deutschland und habe nochmal Vollzeit für meinen Arbeitgeber damals gearbeitet. Und mittlerweile kann ich mich glücklich schätzen, dass ich über Social Media Einkommen habe. Ich bin vertraglich angestellt bei Polar Steps. Das ist eine Reise-App und für die arbeite ich quasi im Auftrag als deren Ambassador. Die unterstützen ein paar Reisende, die deren Reiseethik unterstützen wollen, ähnlich wie ein Sportsponsorship. Und damit kann ich mir meine Reise finanzieren. Das ist sehr schön.
Also Leonie finanziert ihre Weltreise jetzt mit ihrer Weltreise, dank sozialer Medien. Damit ist sie eine Reiseinfluencerin mit einem sehr, sehr kleinen ökologischen Fußabdruck.
Ja, genau. Sie würde sich selber zwar nicht so bezeichnen, sondern eher als Reisegeschichtenerzählerin, aber ich denke, ja, das trifft trotzdem zu. Man kann die Leonie tatsächlich als Reiseinfluencerin bezeichnen.
Aber jetzt würde mich noch ein bisschen interessieren, was Leonie vorher gemacht hat. Was hat sie studiert? Wo kommt sie her?
Leonie kommt aus der Umgebung von Hannover, ist 28 Jahre alt und hat Sonderpädagogik und Sport studiert. Nebenher hat sie für die Caritas Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Und ja, also den Job hat sie aufgegeben.
Also mehr oder weniger spontan.
Ja, und so wie sie darüber spricht, ist sie generell sehr locker an das Ganze herangegangen. Auch schon in der Vorbereitung auf dieses große Abenteuer.
Also der Start, wo ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass das jetzt ein neuer Lebensabschnitt sein wird, bis zur Umsetzung war 1 Jahr, aber ich habe derzeit auch noch studiert. Und habe halt mein Studium abgeschlossen und noch weiter gearbeitet. Und das war jetzt keine intensive Vorbereitung. Ich habe nicht trainiert oder sonstiges. Ich habe nur ein paar kleine Radtouren gemacht, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ein bisschen das Material angeschafft. Aber letzten Endes kannst du das auch in ein paar Tagen organisieren, wenn du willst.
Was die Kondition betrifft, hast du wahrscheinlich schon eine gewisse Basis gehabt, wenn du aus einer Outdoor-Familie kommst.
Ja, aber weißt du, letzten Endes ist es gar nicht so wichtig, ob man Kondition hat. Dir ist ja frei überlassen, wie weit du fahren willst. Du kannst 20 Kilometer am Tag fahren und dann dein Zelt aufbauen oder 100. Letzten Endes ist das alles bei dir, und je länger du auf dem Fahrrad lebst, desto trainierter wirst du auch.
Und war das dann auch so anstrengend, wie du es erwartet hattest? Beziehungsweise hast du vielleicht manches unterschätzt gehabt?
Ich würde sagen, ich bin eine relativ naive Person, im Sinne, dass ich mir nicht groß Gedanken über die Probleme und Herausforderungen mache, sondern diese auf mich zukommen lasse. Und ja, letzten Endes kann ich mir die Straßen auch selber aussuchen, ob ich den Berg auf der Gravelstraße hochfahren will oder ob ich auf dem Asphalt den Highway langfahre. Das sind ja alles meine freien Überlegungen und weiß ich nicht. Ich genieße die Anstrengung, sagen wir so. Ich liebe einfach die Abgelegenheit und die Natur und nicht die ganze Zeit den Auspuff der Autos einatmen. Bisschen mehr Abenteuer, das macht schon Spaß.
Bist du denn alleine unterwegs oder hast du auch manchmal Reisegesellschaft?
Also ich bin gestartet damals in einer Beziehung mit einem Partner und mit dem bin ich 4 Monate zusammengeradelt. Und das war quasi der Startschuss. Für den war das Leben aber überhaupt nichts. Der ist dann zurück nach Deutschland und ich bin weiter Richtung Indien quasi. Und das war dann auch eine ziemlich harte, kurze Phase, weil ich das erste Mal in meinem Leben ganz alleine war im Balkan. Und Balkan ist schon ein sehr spezieller Bereich Europas, wunderschön. Aber ja, zum Beispiel deutlich mehr Männer zu sehen als Frauen, eigentlich fast gar keine Frauen und viele Straßenhunde, die sehr aggressiv scheinen. Und da war ich das erste Mal alleine. Und habe dann auch gedacht so, boah, ich weiß nicht, ob ich nach Indien alleine fahren will, weil dann ja noch viel mehr Herausforderungen auf mich zukommen. Ich habe mich noch nie Herausforderungen wie Visa gestellt und habe dann aktiv nach Leuten gesucht, die auch Richtung Indien radeln und habe so einen anderen Menschen aus Österreich kennengelernt. Mit dem habe ich mich dann zusammengetan, ab Griechenland. In der Türkei haben wir einen dritten Menschen aus Frankreich getroffen, der hat sich angeschlossen, dann waren wir zu dritt. Und an der Grenze zu Iran sind wir dann 5 Leute geworden und wir waren zu 5 bis Pakistan unterwegs. Das war dann schon eine richtige Radreisefamilie. Das heißt, da war ich für eine lange Zeit nicht allein. Und dann erst nach Indien, Nepal war ich wieder allein. Und jetzt hier in Südamerika, würde ich sagen, bin ich sehr, sehr komfortabel damit, allein zu sein. Aber durch diese Alleinsein und die Einsamkeit weiß ich auch sehr zu schätzen, wenn dann mal Gesellschaft da ist.
Was machst du dann den ganzen Tag, während du fährst?
Hängt von der Herausforderung der Straße ab. Also ich war jetzt viel so richtig anspruchsvolle Bikepacking-Routen fahren. Da kann ich mich eigentlich gar nicht auf irgendwas anderes konzentrieren, außer auf mich selbst, weil der Puls so hoch schlägt und man krass bergauf entweder schieben oder fahren muss. Aber ich brauche auf jeden Fall Unterhaltung, wenn ich so lange, hunderte Kilometer lange Asphaltstraßen geradeaus fahre und nicht viel passiert, zum Beispiel auf dem Altiplano. Da höre ich mir gerne Podcasts an. Oder Musik. Musik pusht, Podcasts unterhalten mich.
Allerdings hält ja so ein Handy-Akku auch nur eine begrenzte Zeit.
Ja, leider. ich habe 2 Powerbanks. Damit komme ich eine Woche durch.
Aber wahrscheinlich gibt es auch Situationen, wo du es genießt, dass dein Handy gar nicht läuten kann und du alleine bist mit deinem Rad in der Natur.
Ich genieße das viel mehr als in einem Hotel zu sein, wo ich Internetverbindung habe. Ich merke das an meiner Schlafqualität, dass wenn ich in einem Hotel mit Internetverbindung bin und an meinem Handy rumsitze, dass ich dann auf jeden Fall nicht gut einschlafen kann und mein Gehirn viel mehr Stressoren ausgesetzt ist. Also ich genieße es total, keine Internetverbindung zu haben, aber man muss dazu gezwungen werden.
Also das beeindruckt mich jetzt schon total irgendwie, dass die Leonie diese minimalistische Lebensweise lebt und ganz unabhängig auch von Konsumgütern durch die Wildnis der Anden radelt. Im Einklang mit der Natur, ich habe da so ein richtig romantisiertes Bild vor Augen, weil eigentlich das Einzige, was die Leonie braucht, ihr Fahrrad ist.
Ja, und weil sie derzeit in der Nähe des Äquators ist, weil du sagst im Einklang mit der Natur, erlebt sie auch frühe Sonnenuntergänge gegen 18 Uhr und wird dafür um 6 Uhr von der Sonne wieder aufgeweckt. Das ist auch ein sehr interessantes Erlebnis, sagt sie. Ich muss ja gestehen, für mich ist ja das Ganze ein persönlicher Albtraumurlaub. Das Campen im Zelt und dazwischen das stundenlange Radfahren. Also nicht die Anstrengung, aber mir wird so schnell fad, wenn ich bloß auf dem Rad sitze. Da bräuchte ich auch unzählige Hörbücher und wahrscheinlich wäre mein Akku viel schneller leer als bei Leonie.
Ja, das könnte aber auch sein, weil du halt gerade festgefahren bist in diesem aktuellen Leben und nichts anderes kennst. Aber nach einer gewissen Zeit und wenn du dich dann auch darauf eingelassen hast, könnte das schon total entspannend und auch ja, romantisch sein, wenn man dann sitzt in der Finsternis, in der Abgeschiedenheit, in den Himmel schaut, die Sterne sieht.
Und irgendwo im Gebüsch im Dunkeln Geräusche hört von Tieren, wo man nicht weiß, was da gerade lauert. So wie zum Beispiel in Indien, da ist die Leonie vor den Tigern gewarnt worden, als sie in der Wildnis zelten wollte.
Okay, na gut. Ja, das ist ein Punkt. Aber auf jeden Fall, das stimmt schon, muss es sehr, sehr anstrengend sein für die Leonie, jeden Tag so viel zu radeln und auch gefährlich, weil was ist, wenn ein Teil bricht von ihrem Fahrrad?
Ja, wobei da hatte sie bis jetzt Glück, hat sie gesagt. Und selbst ein Unfall hat sie noch nicht bremsen können.
Es ist ja auch eine gewisse Belastung fürs Material, wenn du da jahrelang unterwegs bist. Wie oft hast du da schon einen Platten gehabt?
Ja, also Platten, das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe das nicht mitgezählt. Ich habe jetzt ein zweites Fahrrad. Also das Fahrrad fahre ich seit Südamerika. Da hatte ich, weiß ich nicht, kann man an zwei Händen abzählen, die Platten. Mit dem vorherigen Fahrrad, da bin ich ja ganz, ganz lange gefahren, mit den gleichen Mänteln auch. Und am Ende hatte ich teilweise fast täglichen Platten im Iran. Und da war es auch gar nicht so leicht, neue Mäntel zu organisieren. Aber abgesehen davon hatte ich wirklich keine Radprobleme, sowohl mit dem alten Fahrrad als mit dem neuen. Da bin ich mit anderen Radreisenden gefahren, die hatten deutlich mehr Probleme mit Speichenbruch und sonstigen Dingen. Da kann ich echt von Glück reden.
Und bei dir selber, ist dir körperlich schon was passiert?
Ja, also keine bleibenden Schäden bis jetzt. Es sind keine Brüche, keine großen Unfälle. Einmal, das war aber selbst verschuldet, wurde ich in der Türkei mit 11 Stichen genäht an meinem Knie. Das war aber, ja, es war ein kleines Abenteuer, weil ich war an einem abgelegenen Strand mit Vanlifern und dann ging es auf einer Gravelstraße steil den Berg wieder hoch, ein paar hundert Höhenmeter. Und weil ich zu faul war, hochzufahren, haben wir uns überlegt, dass wir ein Seil von dem Van an meinen Lenker binden und ich mich hochziehen lasse. Hat sich so ein bisschen angefühlt, wie mit einem Snowboard in einem Schlepplift zu sein. Und ich konnte aber nicht so gut einsehen, wie die Straßenverhältnisse sind. Und an einer Stelle gab es ein fettes Schlagloch, da bin ich dann reingefallen und wurde über die Schotterpiste gezogen und genau, musste dann ins Krankenhaus. Aber das war nicht weiter schlimm, es war nur die Haut. Und es hat Spaß gemacht, ich würde es wieder tun.
War das dann dein aufregendstes bzw. gefährlichstes Erlebnis oder gab es auch noch andere Situationen?
Also es gab auf jeden Fall ein paar Situationen, die mich sehr ängstlich gemacht haben, würde ich sagen. Vor allem am Anfang, wo ich das erste Mal alleine war, war es schwer für mich, Situationen realistisch einzuschätzen. Wie gesagt, im Balkan gab es viele Straßenhunde, die sehr, sehr aggressiv wirkten. Und ich kenne auch keine Straßenhunde aus Deutschland, deswegen war das für mich ganz oft so ein Panikmoment, wenn Hunde hinter mir hergelaufen sind und versucht haben, in mein Bein zu beißen. Oder ich mir das eingebildet habe. Ansonsten gab es ein paar Situationen, wo Männer übergriffig geworden sind. Aber letzten Endes war nichts nicht handhabbar und auch nicht unglaublich gefährlich, würde ich sagen. Vielleicht auch wichtig zu erwähnen, in Europa habe ich kein einziges Mal in einem Hotel geschlafen oder in einem Hostel, sondern habe ausschließlich im Zelt geschlafen, hatte ein Budget von 7 € pro Tag. Und deswegen habe ich an den ungewöhnlichsten und vielleicht auch ja, manchmal sehr gruseligsten Orten geschlafen mit meinem Zelt.
Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt ans Aufgeben gedacht?
Ich habe einmal ans Aufgeben gedacht, das war aber geschuldet dessen, dass ich einen Parasiten hatte und 1,5 Monate Durchfall hatte und am Ende täglich mein Bewusstsein verloren habe, mir schwarz vor Augen geworden ist, bis ich dann in Indien einen Arzt gesehen habe, der mir Antibiotikum verschrieben hat und dann ging es mir wieder besser. Aber 1,5 Monate war wirklich eine harte Zeit und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das war in Pakistan, ob ich das managen kann.
Wie lang willst du dieses Leben führen? Also wie lang soll diese Weltreise dauern?
Ist eine gute Frage. Also ich werde bis nach Kolumbien radeln. Ich habe aber schon einen Rückflug nach Spanien gebucht, Mitte Oktober, weil da sind die Herbstferien. Meine Mama ist Lehrerin und ich treffe mich mit meiner Familie für die Herbstferien zum Klettern auf Sardinien und habe auch für mich entschieden, dass das jetzt erstmal dann der Schritt ist, zurück nach Europa zu gehen und ein bisschen näher dran zu sein. Und einfach ein bisschen mehr Community zu haben, Freunde, Beziehung. Ich würde gerne eine Partnerschaft wieder starten irgendwann. Und das ist einfach schwer, wenn man so auf dem Fahrrad lebt. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich einen verrückten Partner finde, der Lust hat, mit mir zum Beispiel Afrika zu durchqueren. Aber ich möchte nicht für ewig immer nur alleine rumdüsen. Genau, mittlerweile 28 Jahre alt. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Also jetzt geht es erstmal nach Europa. Ich sehe mich nicht unbedingt jetzt einfach in der Stadt leben, aber ich habe schon Lust auf beständigere Beziehungen und nicht nur alleine Abenteuer machen.
Was außer unzähligen Fotos und Videos nimmst du mit von deiner Radweltreise?
Also ich habe einfach als Mensch unfassbar viel gelernt, weil ich das erste Mal alleine war. Ich war einsam oder auch habe gelernt, wie ich mit mir selbst klarkomme. Ganz viel, ja, innere Stärke generiert, dadurch, dass ich die unterschiedlichsten Herausforderungen meistern musste, körperlich, mental, genau, unterschiedlichster Natur. Habe ein Urvertrauen entwickelt, weil ganz, also so, wenn man nur an einem Ort wohnt und vielleicht nur Nachrichten lauscht, dann hat man viel Angst, wie ich auch am Anfang Angst hatte, als ich allein in meinem Zelt dann gewohnt habe. Und mittlerweile, durch unfassbar viele Erfahrungen, habe ich ein Vertrauen in die Welt und in die Menschheit entwickelt und in mich selbst, dass ich Situationen handeln kann. Und Verbundenheit zur Natur. Ich sehe mittlerweile, egal wo ich bin, sehe ich überall, hier könnte ich schlafen, das wäre ein wunderbarer Platz für mein Zelt und unter diesem Wasserfall zu duschen, das wäre ein Traum. Ja, und auch so, ja, in unterschiedlichsten Kulturen aufgenommen zu werden von den Leuten, bei dem Zuhause einmal einen Einblick zu kriegen für einige Stunden, vielleicht auch über Nacht und dann wieder rausgesetzt zu werden. Und vielleicht noch das Letzte, dass Kontrolle nicht so viel bringt. Also man kann nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren und ja, eigentlich lernt man loszulassen und ja, mit dem zu gehen, was gerade passiert. Also ich bin als Mensch gewachsen.
Wenn ich jetzt auch mit dem Fahrrad um die Welt reisen möchte, was wäre dein wichtigster Tipp für mich? Und was wäre der dümmste Fehler, den ich vermeiden sollte?
Okay, der wichtigste Tipp ist, fahr los. Mach deinen Trip. Muss ja auch gar nicht direkt für 3 Jahre sein, sondern kann ja auch für eine Woche sein oder ein langes Wochenende. Mach deine Erfahrungen und guck, wie es dir gefällt. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, Zelte nicht in einem Industriegebiet hinter einem Supermarkt. Könnte Schwierigkeiten geben und Zelte auch nicht in einem Stadtpark, wo vielleicht Leute betrunken nachts abhängen. Das sind so Sachen, die man vielleicht vermeiden könnte, aber letzten Endes wirst du auch nicht sterben, sondern wirst danach nur schlauer sein und vielleicht eine kurze Nacht gehabt haben.
Fahr los, sagt Leonie. Das ist ihr wichtigster Tipp. Mir gefällt wirklich, dass die Leonie tatsächlich so ohne große Planung einfach losgeradelt ist. Ein bisschen naiv, wie sie sich ja auch selbst bezeichnet. Aber genau so, denke ich mir, kann es funktionieren, weil ich persönlich wahrscheinlich wäre schon allein von der riesigen Planung einer Weltreise überfordert und dann würde ich erst gar nicht losfahren oder losradeln, weil ich mir denken würde, boah, ich bin schon so fertig allein von diesen ganzen Dingen, die man da bedenken muss. Aber für Leonie steht eben genau diese Freiheit im Vordergrund, die sie da angesprochen hat. Und die lebt sie dann auf ihre Art und Weise auch wirklich aus. Schränkt sich selbst auch durch keine zu enge Planung ein.
Ich habe absolute Hochachtung vor ihr und vor ihrer Leistung. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe es mir ausgerechnet auf Basis von der Website Polar Steps, wo man ihr folgen kann, ihrer Route. Die Leonie hat der gefahrenen Strecke nach tatsächlich die Erde umrundet und sich dabei alleine in Gegenden gewagt, die andere vielleicht nicht einmal mit Begleitschutz im Auto durchqueren würden. Und ja, auf jeden Fall ist es eine billige und klimaschonende Art, die Welt kennenzulernen, wenn man etwa seinen Geburtstag in Nepal verbringt, so wie es bei Leonie der Fall war einmal.
Ja, billig auf jeden Fall, weil wenn man denkt, dass sie ein Budget von 7 Euro pro Tag hatte, ist das wirklich nicht viel. Sicher, die Leonie musste keine Miete bezahlen, hat kein Geld für Konsumgüter ausgegeben, aber allein für Lebensmittel gebe ich schon oft vor dem Mittagessen ein Vielfaches aus.
Und erst recht im Urlaub. Ich schlafe da ja allerdings auch nicht im Zelt, sondern in einem weichen Hotelbett mit Frühstücksbuffet, wenn ich auf Urlaub bin. Aber ich glaube, ich werde mir trotzdem ein Beispiel nehmen und mich wieder mehr aufs Rad setzen. Mein Sohn hat sich eh schon beschwert, weil wir heuer so wenig Rad gefahren sind. Und vielleicht mache ich das jetzt öfter. Und wer weiß, wo ich damit hinkomme.
Aber sei bitte nächste Woche wieder da, Matthias, weil sonst versäumst du unsere nächste Folge.
Das wäre natürlich ganz böse. Na, da bin ich auf jeden Fall wieder da.
Ja, Da geht es nämlich um jemanden, der 5 Jahre nichts von sich hören hat lassen und einfach weg war.
Ich bin schon gespannt. Ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao, bis dahin.